In dieser Folge zu Gast ist Domenico Petito. Domenico ist Hundetrainer und wir haben darüber gesprochen, wie er vorgeht, was seinen Ansatz ausmacht und gibt auch den ein oder anderen wertvollen Hinweis und Tipp mit an die Hand für alle, die Hundebesitzer sind oder zumindest Hunde interessiert sind. Und wir haben auch über die Business-Seite gesprochen, auch sehr spannend und einige Parallelen festzustellen, auch zu anderen Geschäftszweigen. Also, es ist für jeden was dabei. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Also, herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino. Heute eine besondere Folge mit Domenico. Es wird viel um Tiere gehen, besonders um Hunde. Domenico, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Freut mich. Und ja, Hundetraining, das ist heute unser Thema.
Ja, da lass uns direkt einsteigen. Wie kam es dazu? Also wie bist du das erste Mal so wirklich mit Hunden in Berührung gekommen und warum machst du jetzt das, was du machst?
Also mit Hunde in Kontakt bin ich das erste Mal gekommen. Mit 17 wollte ich unbedingt einen Hund haben. Ich habe es dem Papa gesagt, dass ich einen Hund haben will. Dann hat er gesagt, ja, da kannst du haben, aber wer Fahrrad will, muss auch treten können. Und ich war auf mich alleine gestellt tatsächlich mit 17, mit meinem ersten Hund. Und
was war das für ein Hund?
Das war ein Dogo Argentino tatsächlich. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest, weil er ist ab 18 erst erlaubt. Also ich war vor meinem 18. Lebensjahr. Ja.
Wieso? Weil es ein Kampfhund ist?
Das oder? Ist ein Kategorie 2 Hund und den musste ich auf den Wesenstest vorbereiten. Ganz alleine auf mich gestellt. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr nur geheult, weil ich nicht wusste, was ich da überhaupt mir angetan habe. Aber ich habe einfach eine Verbindung zu dem Hund gehabt. Und und dann habe ich mich informiert. Dann wollte ich rausgehen. Ich wollte einfach mal, wie machen das die anderen? Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich von 10 Leuten irgendwie 10 verschiedene Methoden habe, wie man Hunde erzieht. Und es hat mich noch mehr durcheinander gebracht. Und irgendwann mal bin ich dann zum Tierheim gegangen und habe einfach dort selbst mal geschaut, wie machen das die anderen? Die gehen doch jetzt gerade mit einem wildfremden Hund raus. Wie machen die das? Und von der Beobachtung habe ich dann schnell kapiert, dass jeder Hund anders ist. Und dann musste ich individuell einfach an dem Hund rangehen und habe meine Methode gefunden, wie ich es mache. Und das ist total instinktiv gewesen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwas Erlerntes, sondern man hat es einfach gemacht. Es hat sich im Bauch richtig angefühlt, ohne Gewalt zu trainieren und so weiter. Und das war halt dann mein Erfolgsrezept. Und dann wusste ich schon, ich will irgendwann mal was mit Tieren machen.
Aber der Weg dann, jetzt bist du Unternehmer in dem Bereich, der Weg dahin war ja trotzdem ein weiter.
Genau.
Ab wann war für dich so ein bisschen klar, das wird jetzt auch ein berufliches Thema?
Ab dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich alleinerziehend geworden bin und mit meiner Tochter und mit dem Vertrieb aufgehört habe. Dann wusste ich, okay, ich höre jetzt mit dem Vertrieb auf, ich habe keine Zeit mehr, ich will das nicht mehr, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich verdiene zwar Geld damit, bin auch sehr dankbar, die Zeit gehabt zu haben, aber irgendwann habe ich gesagt, nein, das geht einfach nicht mehr, das ist nicht mehr das, was mich ausmacht. Und dann habe ich mich schon mit den Hunden richtig befasst. Also da habe ich angefangen zu lesen, Videos anzuschauen, wie es halt so der klassische Cesar Millan Show gegangen, mich auch kurz mit ihm unterhalten tatsächlich mal. Also das waren so 10 Minuten, aber mit meinem gebrochenen Englisch. Mittlerweile ist es schon ein bisschen besser geworden. Und dann wusste ich ganz genau, das ist meine Berufung, das will ich irgendwann mal machen.
Du hast ja italienischen Background, italienische Familie. Wie
richtig.
War das da? Seid ihr mit Hunden aufgewachsen? Bist du früher auch schon mit Hunden in Berührung gekommen?
Opa hatte tatsächlich einen Schäferhund, mein Papa Schäferhund und wir hatten immer irgendwie Hunde. Also unser Charlie, das war unser kleiner Hund, den wir als Anfang hatten, da gab's meinen Hund noch nicht. Das war auch unser, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es mal keine Hunde bei uns gab. Also es war immer irgendein Hund bei uns in der Familie.
Ich bin selber auch mit einem großen altdeutschen Schäferhund aufgewachsen. Das ist schon schön und man erinnert sich sehr gern zurück. Wie ist es denn so aus deiner Sicht mit Hunden generell, warum passen die so gut zu Menschen? Also warum halten wir uns jetzt nicht, Schweine, ab und zu kommt das vielleicht mal vor, weil Intelligenz wahrscheinlich recht ähnlich, aber warum sind Hunde das Tier geworden, das der Mensch irgendwie so am meisten liebt?
Hunde das Tier, ja, das ist halt natürlich auch so ein Kultstatus geworden, es ist ja von Generation zu Generationen weitergegeben worden und ich finde halt einfach, der Hund, es gibt ja nicht nur einen Hund, es gibt verschiedene Hunde, verschiedene Rassen, verschiedene Charaktere und manche mögen halt einfach, dass es vielleicht denen ähnelt oder vom Charakter faul, ach ich bin auch so faul, die werden halt aber dann schnell merken, dass das gar nicht so ist, weil die Rasse macht nicht den Charakter aus, also es werden ja Rassen beschrieben und man denkt halt, ja okay, ich hole mir jetzt den Hund, der passt zu mir Und ja, das und natürlich, dass dein Hund dich rausbringt und die Lebensqualität schenkt. Ich glaube, das ist auch so ein Hauptthema, warum Menschen sich tatsächlich Hunde holen. Das ist das Thema.
Jetzt natürlich interessiert mich, wie du das siehst. Wie stehst du zu Katzenmenschen? Also Leute, die natürlich Katzenliebe haben als Hunde?
Ich bin kein Katzenmensch. Also ich es ist aber auch nicht so, dass ich sie jetzt nicht mag. Meine Hündin zum Beispiel, die Marve, die ich jetzt habe, die ist 3 Jahre lang mit einer Katze zusammen bei uns daheim gewesen, weil damals hat meine Schwester mir eine Katze gegeben und ihr Mann wurde allergisch. Wir haben es aber nicht übers Herz gebracht, die Katze weiterzugeben. Also haben wir gesagt, komm, die behalten wir. Also die war da, ja, aber ich bin halt kein Katzenmensch. Das ist ein ganz anderes Feeling mit den Katzen.
Ja, auch das Erziehen spielt quasi kaum eine Rolle.
Du hast ja fast gar nichts damit zu tun mit der Erziehung bei den Katzen.
Also ich mag auch beides sehr gerne, aber Hunde sind mir dann doch am Ende lieber. Doch irgendwie vertrauter und lieber. Ja, wer sind denn so heutzutage deine Kunden? Also wer kommt auf dich zu und sagt, Domenico, hilf mir mal. Ich habe hier ein Problem.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Kundenklientel gibt, was speziell, also ich habe von jeder wirklich komplett durch und durch, von jedem Klientel, von den Superreichen bis zu Normalos, also muss ja keine Namen nennen, aber wirklich von den super großen Firmen auch die Chefs und auch aber wirklich von den, und eins aber haben sie alle gemeinsam, sie sind einfach alles bodenständige Menschen, alle lieben ihre Tiere und wollen sie gut erziehen, sonst würden sie mich nicht rufen. Und das ist halt das, was immer wieder, was mir super gut gefällt in meinem Beruf, weil ich habe so viele verschiedene Charaktere, aber trotzdem kommen wir immer zu einem Nenner. Das ist der Hund und der verbindet uns halt alle irgendwie gemeinsam und das ist halt wunderschön einfach.
Und was sind denn so typische Probleme, die Leute haben, wenn sie auf dich zukommen? Also ich kann mir vorstellen, es geht wahrscheinlich um aggressive Hunde, die nicht unbedingt so alltags- und öffentlichkeitstauglich sind. Aber erzähl mal, was sind da so Themen, die mitbringen, die Leute?
Also die Hauptthemen sind tatsächlich, also das kann man gar nicht glauben, aber das ist das Alleinebleiben. Alleinebleiben ist ein super großes Thema. Nach dem Alleinebleiben würde ich auf jeden Fall die Aggressionen ganz groß hinschreiben. Und nach der Aggression ist es die Leinenführung. Aber ansonsten habe ich wirklich auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel, der Hund zeigt mir nicht so viel Nähe. Oder wie kriege ich das hin, dass mein Hund Platz macht, Sitz macht. Also so ganz normale Sachen, was ich auch gar nicht jetzt halt irgendwie beschreiben will, als das ist gar nicht so schlimm. Ich finde schon, für manche, was schlimm ist, das entscheidet ja jeder für sich selber. Und aber ansonsten wirklich alle Themen, aber diese drei Hauptthemen, würde ich sagen, ist alleine bleiben, Aggression und Leinenführung.
Und jetzt lass uns mal einen Schritt zurückgehen, als du gestartet hast, wo kam dann so auch das Know-how her, dass du dir angeeignet hast, um jetzt wirklich auch professionell anderen helfen zu können, nicht nur jetzt dir selber und deinen Hunden und Hündinnen, aber auch wirklich professionell anderen helfen zu können.
Also das Know-how kam tatsächlich vom ganzen Lesen, Videos schauen und auch Praktikas in verschiedenen Hundeschulen. Damals war das aber noch nicht so auf meinem Schirm. Ich wollte einfach nur wissen, was machen die da? Ich muss halt schnell merken, dass viele auf Hundesport nur konzentriert sind. Also das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Und dann kam aber jemand auf mich zu, der schon Hundetrainer war und eine Hundeschule hatte und gesagt, ey, ich brauche unbedingt Mitarbeiter, willst du denn nicht bei mir einsteigen? Habe ich gesagt, das ist ja das, was ich eigentlich machen will. Ne? Und dann ging es eigentlich ruckzuck. Also ich habe da meine Fortbildungen gemacht und dann durfte ich direkt einsteigen, wurde auch ins kalte Wasser geschmissen, konnte direkt mit den Hunden beginnen. Und da habe ich das meiste Know-how, also das wirklich, wo ich jetzt sage, das, wo ich am meisten gelernt habe, war beim Kunden selber. Learning by doing. Also das war wirklich, weil der Hund ist nicht das Problem. Ich musste nichts mehr über Hunde lernen. Ich musste lernen, wie kriege ich jetzt diesen Menschen dazu, das so zu machen, dass es zu ihm passt. Und das ist, glaube ich, wirklich was ganz Schwieriges. Ich habe eine 90-jährige Dame zum Beispiel bei mir im Training, die hat einen super kleinen Hund und der muss super schnell Sitz machen. Das will sie jetzt aber nach einiger Zeit. Ich kann ihr halt nicht sagen, du musst jetzt ganz schnell runter. Und ich muss eine Methode finden, die zu ihr passt. Und trotzdem aber das erfüllt.
Und hattest du zu Beginn, als du gestartet hast, auch irgendwelche Hürden, die dir in den Weg gelegt wurden? Also kann sich jetzt jeder Hundetrainer nennen? Oder musstest du da auch bestimmte Dinge erfüllen? Wie fängt man sowas an?
Ja, also Hundetrainer darf sich tatsächlich in Deutschland jeder nennen. Das ist kein geschützter Beruf. Wer damit Geld verdienen will, muss aber einen Paragraph 11 machen. Du wirst geprüft von der Stadt, ob du das überhaupt machen darfst. Und da musst du halt wirklich zusammenrechnen, was du alles an Zeit investierst. Weil du musst Fortbildungen machen, du musst Stunden nachweisen, dass du schon mal als Hundetrainer gearbeitet hast. Und das musst du ja rein theoretisch ohne Geld zu verdienen machen, weil du darfst ja eigentlich gar nicht Hundetrainer sein, außer jemand stellt dich ein. Dann dürftest du Hundetrainer sein, ohne diesen Paragraphen, aber nur für ihn arbeiten. Also bis du dann dahin kommst, kostet halt sehr viel Geld. Also das ist schon mal das eine. Und das ist die größte Hürde, überhaupt dahin zu kommen, dass du ein geprüfter Hundetrainer bist und dein eigenes Gewerbe ausüben darfst.
Und vor allem ja dann auch, du hast ja von heute auf morgen auch mit so vielen Rassen und Hunden und Besitzern zu tun, die Richtig. Du davor gar nicht so im Alltag hattest. Gab es da irgendwelche Vorbereitungen, die du getroffen hast? Also du sagst, ich bin mal irgendwo hingefahren, hab mir geschaut, wie so ein Hundetraining abläuft oder...
Ja, doch. Ich durfte ja am Anfang bei den Bekannten mitgehen und auch mal schauen, wie er es so macht. Und da habe ich mir das angeeignet. Dann habe ich auch andere Hundeschulen besucht am Wochenende, habe einfach nur mit zugeschaut, habe mir so eine Tageskarte geholt und habe das gesehen. Und ich musste halt schnell lernen, dass man sich da wirklich präventiv drauf vorbereiten muss. Zum Beispiel, wenn ein Kunde jetzt zu dir kommt und sagt, ey, mein Hund ist aggressiv oder beißt, da musst schon Maulkorb dran. Also da gibt's ja, also du musst dich auf solche Sachen vorbereiten. Das sind banale Sachen, aber das kann tatsächlich total in die Hose gehen, wenn du da wirklich unvorbereitet einfach reingehst.
Und wie hast du dich so auf die verschiedenen Rassen vorbereitet? Wie hast du da viel gelesen? Hast du irgendwo anders im Tierheim die angeschaut, wie die sich so verhalten oder wie bist du da vorgegangen?
Also mein Riesenvorteil war, dass ich einen Hund in jungen Jahren hatte, da schon sehr viele Hunderassen kennengelernt habe. Und wusste schon ungefähr, in welche Richtung sie gehen. Und dann kam natürlich, wo ich alleinerziehend war, wo ich mir mein Wohnmobil, Wohnwagen geholt habe, wo ich tatsächlich rumgereist bin. Da hatte ich mein Sabbatjahr. Und da habe ich, wo die Tochter am Strand war und gespielt hat, habe ich einfach Straßenhunde beobachtet. Also das war so eine Faszination. Was machen eigentlich Hunde, wenn der Mensch sich nicht einmischt?
Auch spannend, ja.
Total spannend, dass die Hunde eigentlich solche faulen Tiere sind. Also du fauler Hund, dieser Spruch, der kommt nicht einfach so, sondern sie sind eigentlich faul, nur wir Menschen machen sie auch Maschinen. Also die gehen nicht einfach joggen oder rennen irgendwelchen Fahrradfahrern hinterher oder irgendwas, sondern da habe ich auch wirklich, also da gab's jede Hunderasse, also vom belgischen Schäfer zum Kangal, sogar Mops habe ich auf der Straße erlebt und diesen Tag werde ich nie vergessen, da war in Spanien, da waren wir in Rosas. Da gab es Straßenhunde und da kam immer jemand, der auf die Hunde aufpasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Veterinäramt war, aber der hat sehr, sehr professionell ausgeschaut. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ey, wie schaut denn das aus? Warum machen die nichts, die Hunde? Warum sind sie immer... Er sagt, ja, die brauchen nur Essen, Schlafen, Kaka, Pipi, das war's. Wenn sie intakt sind, meistens sind ja sowieso kastriert, dann ist das Thema ja auch meistens erledigt. Und dann hat er mir gesagt, dass jeder Hund auf der Straße viel, viel ruhiger lebt, weil halt einfach sich keiner einmischt. Weil sie einfach nur das machen, was sie wirklich brauchen. Die verschwenden auch keine unnötige Energie.
Was hast du daraus gelernt? Das ist ja eigentlich spannend auch für den Alltag, wenn du dann mit Hundebesitzern sprichst, die eine ganz andere Meinung wahrscheinlich haben, bevor sie dich dann treffen.
Also was ich gelernt habe, ist, dass ich die Leute mehr beruhigen muss. Ich muss die Leute dazu bringen, einfach ruhiger zu werden, sich auch mit Sachen zu befassen, die der Hund wirklich braucht und nicht, was ich als Mensch denke, was der Hund braucht. Also es gibt viele, die denken, der Hund muss, keine Ahnung, am Tag 2,5 Stunden draußen laufen. Nein, würde ein Hund niemals machen, wenn du ihn freien Willen lässt. Also der würde sich einfach irgendwo hinflacken, paar Mülleimer umschmeißen, fressen. Und das dazu beizubringen, dass die Leute einfach sich mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Weil wir leben in einer ganz schnellen Gesellschaft und da muss auch alles schnell funktionieren und die Erwartungshaltungen, also die Erwartungshaltungen runterschrauben, das muss ich lernen bei den Leuten und das Tempo rauszunehmen. Also das ist wirklich, es geht viel um das Tempo. Und das Tempo ist viel zu schnell hier in Deutschland für Hunde.
Und warum glaubst du, ist das so? Also warum haben die Leute dieses Tempo in sich und gehen mit den Hunden eigentlich nicht so um, wie sie sollten?
Weil sie zu viel lesen und sich in irgendeinen Film festfahren. Das heißt nicht, dass das falsch ist, was in dem Buch drin steht. Das darf man nicht falsch verstehen. Also in dem Buch steht schon das Richtige drin wahrscheinlich. Aber die beschreiben halt einen Hund, den du nicht hast. Also du kannst nicht jede Trainingsmethode und jeden Hund so auszubilden. Also manche Hundetrainer sagen zum Beispiel, auf die Couch hat ein Hund nichts verloren, der muss sofort darunter. Quatsch, wenn ich mir einen Hund geholt habe, mit dem ich gerne auf meiner Couch chill, ja dann mache ich das. Das habe ich mir niemand von einem Hundetrainer sagen zu lassen. Und das ist das. Und diese ganzen, das World Wide Web, was ein Fluch und ein Segen zugleich ist, ist tatsächlich so, dass die Leute sich zu viel davon beeinflussen lassen, irgendwie in irgendeiner Form einen Hund gesehen haben und den sich wünschen, aber das geht halt nicht. Also du kannst nicht diesen Hund dazu formen, dass er so wird wie der Pablo. Das wird immer der Charlie bleiben.
Das ist eigentlich viel individueller, als man es oftmals denkt.
Ja, auf also, jeden Fall.
Wie gehst du denn dann so vor, wenn du jetzt bei den Leuten bist oder
also was
mit denen Kontakt hast?
Ja, also was ich mache, ist am Telefon schon ein bisschen Tempo rauszunehmen, dass ich die Leute ein bisschen beruhige, ein gutes Gefühl vermittle, authentisch bleiben. Und ich fange immer mit einer Anamnese an. Ich möchte einfach die Geschichte von dem Menschen und von dem Hund haben. Ich möchte wissen, was habt ihr denn gemeinsam so erlebt? Und da kristallisieren sich meistens die Antworten, die ich brauche. Das sind meist nicht mal die Antworten, die der Kunde mir gibt, sondern die Antworten, die ich suche, sind viel tiefer drinnen. Und wenn ich dann merke, okay, daran muss ich jetzt arbeiten, dann verbinde ich es mit dem Problem, was sie aber trotzdem für sich haben. Weil es ist auch wichtig, dass man auch das Problem angeht, was der Mensch auch wirklich hat und nicht irgendwie random, ich mache jetzt einfach mal Leinentraining, obwohl der Hund eigentlich nur daheim bellt und an der Leine keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern wirklich das Problem angehen. Aber ich merke, wenn ich das den Leuten erklären würde, wie tiefgründig das ist, das würden sie meistens nie verstehen.
Ja, und darum geht's ja auch gar nicht. Du wirst gerufen, weil du helfen sollst, genau, weil du irgendwas besser machen sollst.
Ja.
Begegnest du auch vielen Leuten, die dich erstmal so in einer Art Vorsorge konsultieren und sagen, eigentlich ganz okay, aber ist noch jung, ich will, dass er das
richtig
und das. Gibt's das auch?
Also das sind ungefähr 15-20% meiner Kunden sind die und das finde ich auch super. Die sagen, das ist mein erster Hund, ich habe keine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das geht. Ich brauche jemanden, der mir einfach beiseite steht und so konsultieren die mich auch, ja.
Gibt es da irgendeine Dauer vom Hundealter her, bis wann man das ganz gut machen kann und ab wann das dann eher wieder schwieriger wird?
Also ich sage, das Training sollte beginnen in jungen Jahren, meistens bei dem Menschen. Der Mensch muss da ein bisschen trainiert werden, das, was der Hund wirklich braucht, was er nicht braucht, dass man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig macht. Und ich sage, mit 1,5 Jahren sind die meisten Hunde schon fertig mit allem. Das heißt nicht, dass man 1,5 Jahre lang jede Woche trainiert, sondern man heißt, man muss regelmäßig mit jemandem in Kontakt sein. Und das ist das, glaube ich, was die meisten Kunden bei mir schätzen, dass sie mich zu jeder Zeit einfach kontaktieren können. Bitte nicht nachts um 22 Uhr, 23 Uhr sonntags. Aber sie können mich zu jeder Zeit, sie fühlen sich nicht mehr alleine. Und dieses Gefühl zu geben, du bist nicht mehr alleine und ich helfe dir über diesen Zeitraum von 1 Jahr, 1,5 Jahren. Das ist das, was die eigentlich an mir schätzen und warum sie mich auch weiterempfehlen.
Aber es gibt ja ganz oft so auch Aussagen, denen bin ich auch selber schon begegnet, dass man sagt, ab einem gewissen Alter ist eigentlich dem Hund jetzt nichts mehr beizubringen. Würdest du das auch so unterschreiben oder glaubst du, dass irgendwie es immer noch nach vorne gehen kann?
Ich muss was ändern, damit sich was ändert. Und wenn ich nichts ändern will und kann, dann wird sich sowieso nichts ändern. Aber man ist nach einer gewissen Zeit, wenn man 10 Jahre mit einem Hund, und ich habe jetzt zum Beispiel einen 8 Jahre alten Hund, die haben sich aber selber vorgenommen, die Leute, ich will jetzt unbedingt was ändern. Das geht jetzt nicht mehr so weiter. Dann habe ich es geschafft, in kürzester Zeit das zu verändern. Wenn die Menschen aber schon sagen, ach, da geht nichts mehr, weil die wissen, sie können gar keine Zeit mehr investieren, sie wollen auch keine Zeit mehr investieren, dann geht es auch nicht. Es kommt immer darauf an, man kann jeden Hund trainieren. Ab einem gewissen Alter, sage ich zum Beispiel, mache ich nichts mehr. Also ich habe einen 12 Jahre alten Hund jetzt bei mir, eine Anfrage gehabt von einer Dame, die hat gesagt, der kann noch nicht mal richtig sitzen. Und dann habe ich gesagt, gute Frau, sparen Sie sich das Geld. Sie haben es jetzt 12 Jahre so mitgemacht. Lassen Sie den, das ist jetzt ein Rentner, der hat noch ein paar Jährchen vor sich, das wäre viel zu stressig für den Hund. Da ist sie mir auch dankbar und sagt, das ist genau das, was ich eigentlich hören wollte im Inneren. Aber wenn sie mir Hilfe angeboten hätte, hätte ich sie trotzdem angenommen. Aber man muss auch ehrlich zu den Leuten sein. Also es kommt darauf an, wie viel Zeit man auch investieren kann und will.
Deswegen geht es in der Regel ja von den Leuten aus. Also du setzt wahrscheinlich selten beim Hund an dann, so wie ich das höre, sondern eher beim Menschen.
90%.
Und gibt's theoretisch denn auch so Arschlochhunde, die nicht trainiert werden wollen, weil sie vielleicht auch manipulatives Verhalten haben? Begegnet ihr sowas oder liegt's meistens schon am Menschen, dass die irgendwie einen Knacks haben vielleicht?
Also es gibt kluge Hunde, es gibt Hunde, die so dieses Verhalten zeigen. Das ist aber nur, weil sie gelernt haben, dass sie durch dieses Verhalten Erfolg haben.
Also ist wieder am Ende trotzdem der Mensch dafür?
Es ist immer der Mensch und dann probiert der Hund aber das Gleiche auch bei mir. Wenn ich ihn aber die Grenzen setze und sage, bei mir geht es nicht, weil ein Hund macht halt nur mit dem weiter, mit dem, was er Erfolg hat. Ein Hund hat kein logisches Denken. Ein Hund kann nicht rechnen. Wenn ein Hund logisches Denken hätte, dann würden wir wahrscheinlich Hunde haben, die reden können. Also das geht halt nicht.
Hattest du selber auch so Fälle, wo du dann gedacht hast, boah, da schwierig jetzt?
Also, ja, habe ich solche Fälle gehabt und werde ich wahrscheinlich in meiner Zukunft auch weiterhin haben, weil der Mensch sich nicht ändern kann. Der Hund ist manipulativ, dann nehme ich den Hund, sage ich, könnte den jetzt das und das zeigen und der macht es bei mir, bei Ihnen aber nicht. Dann mache ich das vor, die sage, hey, wie geht das? Weil der Hund gelernt hat, dass er bei mir mit dieser Strategie nicht durchkommt. Dann kommt er aber zu denen nach Hause und dann macht er genau da weiter. Also die wollen halt nichts ändern.
Ja, hochspannend. Ich habe mal ein Zitat von Cesar Millan, bevor wir dazu übergehen, was du so von den ganzen großen Experten hältst, die es da draußen so gibt, gehört. Ich krieg's mich nicht mehr ganz genau zusammen, aber sinngemäß, dass es eben darum geht, dass er jetzt bezahlt wird dafür, dass eigentlich die Herrchen und Frauchen sich zu wenig Zeit für den Hund genommen haben. Siehst du das auch so, dass es in der Regel daran liegt, dass die Leute sich nicht genug Zeit für die Hunde nehmen?
Jein. Also klar gibt es diesen Fall. Also man könnte diese Aussage einfach so stehen lassen. Man muss aber auch ein kleines bisschen weitergehen. Meistens ist es eine Entscheidung, die man in der Familie trifft. Und dann kommen aber auch Schicksalsschläge dazu. Und man kann sagen, okay, ich konnte mir gar nicht die Zeit nehmen.
Das kann auch sein.
Jetzt kann natürlich auch der eine und andere sagen, ja, aber trotzdem, wenn du einen Hund hast, irgendwann musst du machen. Und manchmal ist es so, dass es sich durch die Lebenssituation, die sich ändert, auf einmal der Hund sich verändert. Ja, habe ich schon oft den Fall gehabt, die Dame oder der Herr kriegt es gar nicht mehr auf die Reihe, weil es sich einfach so ins Negative verändert hat. Deswegen die Aussage, ja, klar, aber irgendwo liegt es auch an der Lebenssituation. Man kann es nicht pauschal so sagen.
Dann ist jetzt die Frage von eben schon weitergedacht. Was hältst du denn von den Experten wie Cesar Millan? Du hast kurz gesagt, du hast mit ihm sogar schon mal gesprochen oder auch in Deutschland ist ja Martin Rütter sehr bekannt. Also wie unterscheiden sich vielleicht auch deine Methoden so und was hältst du von denen generell?
Also Cesar Millan, also ich habe ganz ehrlich, ich habe mir ganz viel über ihn angeschaut. Ich habe auch ganz viel, die Methoden, die er anwendet, sind in Deutschland verboten. Er hat sogar in Deutschland ein Verbot bekommen, er darf gar nicht mehr auftreten und Hundetraining machen.
Liegt es an dem Elektro-Themen, die er auch da so? Oder
Elektro was? Weniger, sondern diesen Schlag, den er immer mit der Hacke in den Hund, in seine okay. Hüfte reingibt. Und diese Leine, die er da selber erfunden hat, die wurde auch in Deutschland verboten. Das ist eine Zugleine, die tatsächlich eine Endlosschleife hat. Also das heißt, der Hund wird gewürgt. Es hat keinen Stopper. Es gibt also der Ansatz, dieses, wie man den Menschen verändert und ist alles gut. Aber es gibt halt Sachen, die ich einfach nicht zustimmen kann. Weil man ist jetzt schon weiter mit der Psychologie vom Hund. Man hat auch wissenschaftliche neue Erkenntnisse, dass man das alles auch ohne das schafft. Man braucht keine Gewalt und man braucht auch keine Kraft beim Hund anzuwenden, um zum Erfolg zu kommen. Es geht halt einfach mehr darum, den Hund zu verstehen, was ist das Problem und nicht das Symptom bekämpfen. Weil das sind viele von den Hundetrainern, egal wie wir sie nennen, und da gibt's viele, ich will auch keine Namen nennen, aber es gibt viele, die zum Beispiel Wasser spritzen auf den Hund. Das ist einfach eine Symptombekämpfung. Das ist das Gleiche, wenn ein Hund bellt. Ja, ein Hund sollte auch bellen. Ja, das ist ja auch ein Hund. Gut. Und Hunde bellen oft, weil sie unsicher sind. Wenn ich jetzt Wasser spritze auf den Hund, dann ist ja nicht die Unsicherheit weg. Also er hört zwar auf zu bellen, aber trotzdem diese Unsicherheit bleibt. Es ist das Gleiche, wenn du Angst hast vor Spinnen und ich spritze einfach mit Wasser auf dich. Die Angst vor der Spinne ist ja nicht weg. Du schaust nur weg, damit du kein Wasser bekommst. Und davon halte ich halt einfach nichts. Und es sind halt Sachen, die da durch diesen ganzen großen Hundetrainern, die schnell den Leuten einen Erfolg geben wollen, weil das ist das große Problem.
Auch viele Fernsehshows ja auch, das
richtig.
Leben ja davon, dass...
Genau. Und schnell einen Erfolg geben bedeutet, du musst irgendwelche Methoden anwenden, die nicht... Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ganz schnell Geld verdienen. Sag mir, wie es geht. Ja. Und das ist halt das große Problem.
Wie würdest du so deine Methodik beschreiben?
Meine Methodik ist auf positiven Verstärker aufgebaut. Das heißt, ich probiere den Hund zu verstehen, stelle eine Strategie, die für diesen Hund angemessen ist und ich lasse den Hund keinen Erfolg mehr in dem, was er tut. Also so kurz beschrieben würde ich das jetzt so sagen.
Mach mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Hund zum Beispiel sehr intensiv reagiert auf eine Klingel, weil er dann immer wirklich hochgeht, ausrastet und sich nicht mehr einkriegt, egal wer da ist, wie würdest du bei sowas agieren und welche Strategie würdest du quasi so aufstellen?
Also die Strategie, die ich auf jeden Fall aufbauen würde, ist anfangen bei der Impulskontrolle. Also der Hund muss sich erstmal kontrollieren, dass er gar nicht mehr dahin kommt. Also mache ich eine Impulskontrolltraining und dann eine Frustrationstoleranz. Ich konfrontiere den Hund in gewisser Maßen mit diesem Reiz und gebe ihm aber dabei einen positiven Verstärker. Also ich leite das Negative, was er im Kopf hat, mit etwas Positivem um. Also er kriegt eine Belohnung, wenn er ruhig ist und wenn er aber bellt, wird er von mir ignoriert. Das ist wie eine Strafe, aber die tut nicht weh und die traumatisiert einen einfach nicht.
Ja, das ist schon mal natürlich weit besser und viel gesünder auch für den Hund und natürlich eigentlich auch fürs Herrchen oder fürs Frauchen, weil du will ja auch nicht den Hund leiden sehen. Ne?
Ja.
Was sind denn so Alltagsgewohnheiten, die du immer wieder siehst, die kontraproduktiv sind für ein gesundes Hundedasein?
Keine Leinenführung. Die Leute lassen einfach die Hunde irgendwo mit ihrer Flexileine 5 Meter lang irgendwo schnuppern, schauen in ihre Handys rein. Fahrradfahrer kommen vorbei, klingelt, Leute regen sich über den Fahrradfahrer auf. Hund regiert auf den Fahrradfahrer. Das habe ich jetzt auch schon öfters erlebt. Oder halt einfach, was für mich ganz, ganz, was ganz Schlimmes ist, dass die Leute mit der Leine mit anderen Hunden in Kontakt lassen. Also das würde ich zum Beispiel klipp und deutlich immer wieder sagen, bitte mach das nicht. Das ist ein No-Go, weil du versprichst deinen Hund, was du nicht später einhalten kannst. Und dann wird dein Hund, dadurch entsteht ja eigentlich diese schöne Leinenaggression, wie wir das so nennen. Weil ich erlaube meinem Hund etwas und irgendwann mal erlaube ich sie nicht. Weil wenn ich jetzt entgegenkomme mit einem Chihuahua und sage, dürfen die mal schnuppern? Dann sagst du wahrscheinlich, ja klar, kein Stress. Aber komme ich mit meinem Cane Corso dir entgegen, voll kopiert vom Tierschutz, übrigens, Tierschutz hat es machen lassen, nicht ich, komme ich entgegen, ist es natürlich ein ganz anderes Wesen und da sagst du, nee, bei dem will ich nicht, das versteht dein Hund nicht. Ich sage, ja, wie Papa, du hast mir noch immer erlaubt, mit Hunden in Kontakt zu treten, warum bei dem nicht? Und dann frustriert er und aus Frustration wird Aggression.
Ja, interessant, was sind denn so die Orte, mit denen du dann zu tun hast? Also an welche Plätze geht ihr? Bist du nur bei den Leuten zu Hause?
Ich bin, 90% der Fällen bin ich bei den Leuten zu Hause und in der eigenen Umgebung. Weil ich brauche nicht auf einen Hundeplatz gehen mit diesem Hund. Der wird wahrscheinlich nach einer oder zwei Trainingsstunden dieses Verhalten nicht mehr zeigen, weil es ist nicht mehr sein Zuhause. Aber
diese isolierte, das sind unfaire Bedingungen eigentlich.
Genau. Ja. Und dann kommt er zurück und dann fängt er wieder an. Und 10%, die anderen 10% sind eigentlich der Nürnberger Stadtpark, Marienberg, Wörderwiese und die Innenstadt. Ah, Mercado auch.
Ja, das ist natürlich auch interessant, wie sie sich da dann verhalten. Was würdest du dir wünschen von Leuten, die sich einen Hund holen, die vielleicht auch nicht so viel Ahnung haben? Ist es ja aus deiner Sicht auch denen zu empfehlen, dann so jemanden wie dich aufzusuchen? Können die das sich auch selber antrainieren? Was gibst du denen dann mit?
Also was ich jedem empfehlen würde, wäre tatsächlich, obwohl es noch keine Pflicht ist, ein Hundeführerschein. Der kostet nicht viel, der ist...
Aber das gibt schon?
Sowas gibt es, ja. Also man kann den auch bei mir machen, man kann den überall machen. Jeder Hundetrainer kann das mittlerweile anbieten. Das ist ja nichts anderes wie eine Sachkundenachweis. Und sich sachkundig über den Hund tatsächlich informieren. Also das ist zum Beispiel in der Stadt Nürnberg, das wissen zum Beispiel 99% der Leute wissen das nicht. Wenn du auf die Stadt Nürnberg-Seite gehst, www.stadt-nürnberg-Leinenpflicht gibst du ein, steht drinnen, dass Leinenpflicht in Stadt Nürnberg besteht mit einer reißfesten Leine von einer Maximallänge von 1,20 Meter. Das bedeutet, dass die ganzen Flexileine, die da draußen sind, verboten sind. Das weiß aber keiner. Und wenn ich diese Informationen mir nicht hole und mich nicht sachkundig darüber informiere, wie soll ich das denn wissen? Weil wenn irgendwann mal was passiert, dann bist du sowieso schuld.
Es gibt auch, glaube ich, sowas, was Hundehaftpflicht angeht. Hundehaltpflicht. Genau. Einige Länder, die haben so verpflichtend, andere nicht.
Richtig.
Weil sie halt auch wissen, Hund kann auch eine Gefahr sein für...
Ab 50 Zentimeter Schulterhöhe gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen NRW. Die Pflicht, ja. Musst du eine Haftpflichtversicherung haben.
Ist ja schon mal nicht schlecht, da wird der Hundeführerschein der Weg eigentlich gar nicht mehr so weit, ne?
Ja, zu sagen, es gibt manche, die haben das schon eingeführt, aber nur bei bestimmten Rassen. Das finde ich halt schade. Ich würde sagen, dass jeder Hund sollte gleich behandelt werden in der Hinsicht. Und jeder Mensch sollte darauf vorbereitet sein, was er sieht, weil im Normalfall, wenn du jetzt einen mittelgroßen Hund holst, hast du die nächsten 12 bis 13 Jahre einen Freund neben dir und du willst ihn ja irgendwo sagen, wo die Regeln sind. Wir informieren uns ja auch, wenn wir Auto fahren, wie das geht und gehen wir auch in die Fahrschule, müssen sogar Geld dafür zahlen. Ja. Und beim Lebewesen sollte das eigentlich noch mehr der Fall sein.
Ist es aus deiner Sicht gerechtfertigt, dass verschiedene Rassen auch irgendwie schwieriger eingestuft werden?
Nein, gar nicht gerechtfertigt, weil ich habe mein stärkster Biss bis jetzt, da ist fast der Finger weg gewesen, war von einem Labrador. Also das war nicht von einem Kategoriehund, also ich wurde von den Kategoriehunden bis jetzt nie wirklich, okay, ich mag diese Hunderassen, mir gefallen sie auch, aber ich würde sagen, das ist null gerechtfertigt. Und es ist auch nicht gerechtfertigt, dass ein Staffordshire Terrier oder ein American Bully in der Kategorieliste drin ist, aber ein Kangal nicht. Ein Kangal, das ist der stärkste Hund der Welt, das wissen wir jetzt mittlerweile. Und der sollte, wenn diese Hunde drin sind, dann müssten andere Hunde auch drin sein. Also das ist null gerechtfertigt.
Wenn du jetzt so zurückdenkst zu deinen Anfängen, wir kommen dann jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr, zu was ganz viel inhaltlich, was du so machst, auch ganz spannend, aber vielleicht noch ein bisschen mehr zum Business an sich.
Ja.
Wenn du so zurückdenkst, was machst du mittlerweile anders als zu Beginn? Also was hat sich verändert? Ist es deine Sicht auf die Herrchen und auf die Frauchen, auf die Hunde per se? Also was ist anders mittlerweile?
Ich informiere mich vorab ganz viel schon übers Telefon. Also wenn der Kunde mich anruft, lasse ich mir auch ein bisschen Zeit mit dem Kunden, telefoniere mit ihm, frage bestimmte Sachen, die mir tatsächlich wichtig sind und vor allem rauszuhören, ob die Geduld überhaupt da ist. Weil wenn der Mensch diese Geduld nicht mit sich bringt, dann ich habe oft den Fehler gemacht, am Anfang ist es so, du nimmst jeden Kunden an, du bist froh über jeden Kunden. Mittlerweile ist es so, wenn jemand zu mir sagen soll, ich muss da ganz schnell eine Lösung haben, weil der Hund ist jetzt 12 Wochen alt und nächsten Monat muss ich aber schon in die Arbeit, der muss 6 Stunden, sorry, so einen Kunden nehme ich gar nicht an. Und ich habe halt das Glück, dass ich ausgebucht bin, eigentlich bis Februar. Also ich kann nicht jetzt irgendwas, außer ich sage jetzt, okay, ich mache einen Samstagtermin mal rein oder irgendwas. Das ist dann meine Freizeit, die ich dafür investiere und so will ich es auch weiterhin machen.
Und wenn du jetzt ja aus einer unternehmerischen Sicht auf die ganze Branche schaust, was wird sich entwickeln in den nächsten Jahren? Also wie wird sich auch vielleicht das oder die Bezeichnung und die Tätigkeit des Hundetrainers verändern?
Also die wird immer wichtiger. Wir haben mittlerweile so viele Hunde in Deutschland, dass es immer wichtiger ist, gute Hundetrainer. Und es wird auch immer wichtiger, dass man Hundetrainer hat, die sich wirklich speziell für jemanden kümmern und diese Begleitung machen. Und es wird früher oder später, es wird so oder so der Hundeführerschein kommen. Und da sind die Hundetrainer gefragt. Die müssen sich da reinhängen, die müssen das anbieten. Die müssen die Leute richtig sachkundig informieren, was richtig, was falsch ist. Weil die meisten Leute wissen es halt nicht.
Ja, vielleicht kannst du ja auch einen Teil dazu beitragen, dass da richtige Ausbildung stattfindet.
Hoffe ich. Ich mache jetzt immer mal wieder mal Fortbildungen und jetzt ist mir angeboten worden, selber eine Fortbildung zu geben. Und ich will schon in diese Richtung gehen, Leute zu informieren, was wirklich was richtig und was falsch ist. Bevor du überhaupt mit deinem Hundetraining anfängst, solltest du schon wissen, was dein Hund eigentlich braucht und was nicht.
Ja, viele verstehen ja unter dem Begriff Hundetraining, war bei mir übrigens lange auch so, eben genau dieses mit Parcours und
richtig,
was da alles so stattfindet. Richtig. Wie bewertest du das generell und ist das überhaupt damit gleichzusetzen oder ist das eigentlich eine komplett andere Art?
Ich würde sagen, das ist, man bringt den Hund ein Kommando bei, da kann ich das verallgemeinern, da gibt es eine gewisse Strategie, so und so muss es der Hund können, der eine kann es halt ein bisschen früher, der eine später, aber das kann man halt eigentlich nicht vergleichen mit dem, was ich mache. Also ich gehe wirklich daheim, höre mir die Probleme an, muss auch ganz oft wirklich mit mir selber kämpfen, weil du hast wirklich Leute, die am Verzweifeln sind, die auch weinen und wo ich auch völlig in Ordnung finde. Ich will auch, dass sie diese Emotionen rauslassen und das ist ein ganz anderes. Also das ist nicht so monoton.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt dir überlegst, wo auch du jetzt selber mit deiner Unternehmung sein willst für die nächsten Jahre, was hast du dir vorgenommen? Was würdest du vielleicht noch verändern wollen in Zukunft?
Was ich verändern würde wollen, ist, dass die Hundetrainer tatsächlich mehr miteinander kommunizieren. Das würde mir total gefallen, weil das gibt's nicht, wo wir eine Community haben. Das gab's mal früher, mittlerweile ist das nicht mehr so.
Woran liegt das, denkst du?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass jeder denkt, dass er gerade die beste Strategie hat und nur seine funktioniert und er will es nicht weitergeben, keine Informationen raus, was ein totaler Schwachsinn ist. Also du kannst jeden Tag von jemandem neuen. Also ich habe zum Beispiel zwei Hundetrainer bei mir im Training, die sind ausgebildete Hundetrainer. Die gehen auch aktiv jeden Tag raus und arbeiten und die sind bei mir im Hundetraining, weil die einfach nicht mehr weiterkommen. Und das finde ich halt so toll von denen, dass die sagen, ey, ich brauche Hilfe, obwohl eigentlich ich selber Hundetrainer bin. Aber das ist halt ehrlich sein und ich würde mir wünschen, dass das alles mehr Community wird, weil ich muss mittlerweile jeden Tag 2 bis 3 Leuten absagen. Und jeder, der mich fragt am Telefon, kannst du mir jemand anderen empfehlen, muss ich sagen, nein, tut mir leid, weil ich habe halt von zu vielen Schlechtes gehört. Deswegen empfehle ich einfach niemanden weiter, damit ich auch nicht da irgendwo was Falsches sag.
Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, was du auch vorhin über die vermeintlich ganz Großen gesagt hast, dass schnelle Erfolge eigentlich nicht machbar sind und dass es wirklich ein sehr anstrengendes, ausgiebiges Thema ist und es gibt auch keine Abkürzung so wirklich, obwohl natürlich viele Leute gerne Abkürzung hätten vielleicht manchmal zum Erfolg. Ne?
Auf jeden Fall. Ich hab auch Kunden gehabt, die haben eine Stunde bei mir genommen, haben sich danach gemeldet und haben gesagt, Domenico, es hat sich alles verändert. Der Hund ist ein ganz anderer, wir wissen nicht, wie du das gemacht hast. Das war halt einfach nur Glück. Richtige Methode, richtige Zeit, richtiger Hund.
Die Leute hatten Bock,
die wollten motiviert rangehen, die sind auch total komplett blind drauf losgegangen, ohne ein Vorurteil zu machen. Und das ist auch ein Problem, was ich ansprechen will, warum man dann auch keinen jemanden weiterempfehlen kann. Ich habe zum Beispiel, also das, was maximal an Hundetrainern bei einem Kunden war, waren 9. Ich war der 10. und die gehen ganz anders an die Sache ran. Wenn der 10. kommt, dann denken sie, da kommt schon wieder so ein komischer Vogel, der will uns jetzt wieder und dann wird es wahrscheinlich wieder schlimmer. Also die probieren wieder Vertrauen aufzubauen und dann hört man sich halt an, was habt ihr denn bis jetzt gemacht? Und dann kann ich nur sagen, es ist erschreckend, was da gemacht wird. Also von Elektroheizbändern, Wurfschellen, Wasserspritzen. Also die haben 3 verschiedene Wasserspritzpistolen daheim gehabt mit verschiedenen Druck. Also sorry, aber das geht halt einfach nicht. Und das ist dieses Vertrauen wieder zu gewinnen zu den Leuten. Ich hatte schon Hundetrainer da. Und dann kommst du, die haben eine ganz andere Meinung über dich. Die bilden sich eine Meinung, obwohl die dich noch nicht mehr kennen. Sagen wir es mal so.
Und mit wem sprichst du jetzt, wenn du sagst, ich will auch wieder neue Impulse haben? Gibt es da irgendwelche Sammels, Verbände, mit denen du dann zu tun hast?
Also, wie ich mich fortbilde, meinst du?
Genau,
ich informiere mich, ich gehe auf Fortbildungen komplett blind darauf los. Also ich mache gar nicht irgendwie, ja, ich suche jetzt das speziell, sondern ich gehe in die Fortbildung. Und man kann von jeder Fortbildung was lernen. Ob es jetzt nicht zu mir passt oder nicht, aber du kannst überall was lernen. Und ich glaube, das sollte, weil wenn ich mich nur darauf konzentriere, auf das, was ich schon kann, dann bleibe ich zwar gut, aber ich bilde mich nicht wirklich fort. Weil das kann ich schon. Also da muss ich jetzt nicht mehr hingehen. Also ich probiere wirklich von allem Möglichen. Also ich war letztens zum Beispiel auf einer Fortbildung, da ging es meistens um diesen Klickertraining. Ich mag das nicht, diesen Klickertraining.
Was ist das Klickertraining? Erklär es mal
kurz. Das heißt, man bringt einen zweiten positiven Verstärker mit einem Klick rein. Also man konditioniert das Futter mit dem Klicker, so dass man der Hund irgendwann mal denkt, dass der Klicker das Futter ist, obwohl er gar kein Futter bekommen hat. Das ist halt nicht so meine Methode, aber trotzdem war es super interessant, wie viele Leute das anwenden, wie viele Leute auch Erfolge oder Misserfolge da haben, und dann weißt du, wie du das auch besser machen kannst. Wenn du mal so einen Menschen hast, der Klickertraining gemacht hat, ich muss ja trotzdem darauf vorbereitet sein. Die lassen sich ja drauf ein, eine andere Methode, sonst würden sie mich ja nicht rufen. Aber das ist halt das Spannende. Du kannst dich überall fortbilden.
Und glaubst du, dass sich so generell in der ganzen Branche auch was verändern wird? Jetzt hast du gesagt, es wäre dein Wunsch, mehr Community, mehr, auch mehr gute Hundetrainer, ne? Also die braucht's ja anscheinend.
Also die werden kommen. Ich bin zwei am Ausbilden oder wollen bei mir jetzt ausbilden. Und das wird auf jeden Fall sich komplett verändern. Es wird größer. Es werden immer mehr Hunde. Wir haben genug Arbeit. Also wenn du als Hundetrainer mittlerweile keine Termine bekommst, dann musst du grundlegend komplett was falsch machen. Also da musst du wirklich echt, also da musst du dich anstellen, wirklich wie, darf man Idiot sagen?
Ja, klar.
Also wie der letzte Idiot, damit du keinen Termin bekommst, weil es ist wirklich so viel Potenzial da. Also mittlerweile in Nürnberg, knapp 200.000 Hunde, also Nürnberg und Umgebung. Also wenn du da keinen Termin bekommst, dann wie soll das gehen? Das geht gar nicht. Mach eine Homepage, bilde dich richtig fort, mach deinen Job gut, dann kriegst du immer, und vor allem von den Empfehlungen. Also wenn du gut bist, musst du sowieso keine Sorgen
machen. Weil Hundebesitzer kennen andere Hundebesitzer, ne?
Das ist das.
Was sind denn so Gadgets, die du immer wieder siehst in deinem Alltag und mit denen du eigentlich nicht viel anfangen kannst? Du hast vorhin Flexileine angesprochen.
Ja, Flexileine, das ist ein Gadget, wo ich bei einem Hund, der nie, also ich habe, mit der Flexileine habe ich kein Problem. Wenn dein Hund läuft, dann läuft er. Da kannst du auch eine Angelschnur hinmachen. Es ist mir wurscht. Ja. Wenn er läuft, läuft er. Und wenn er sowieso nicht zieht, dann ist egal. Aber um die Gadgets, was mir wirklich, da kriege ich wirklich einen Hals und ich kann das einfach nicht mehr sehen, sind Wurfschellen. Weil diese Wurfschellen.
Was machen die? Für was sind die
also
da?
Also eigentlich sind die da, um zu klappern, und man wirft sie neben den Hund, wenn er, oder man schmeißt sie auf den Boden, die geben ein lautes Geräusch von sich und dann schrickt der Hund und hört mit der Handlung auf.
Aber das wieder nur Symptombekämpfung und.
Richtig. Rein. Aber was die Leute halt, ich habe jetzt einen Hund im Training gehabt, der hat auf dem Kopf überall Narben gehabt. Ich dachte eigentlich, der hat mit der Katze gekämpft, weil sie noch eine Katze daheim hatten. Da haben sie gesagt, nein, ist von den Wurfschellen. Die sollen wir immer so nah wie möglich an seinen Kopf werfen, hat der Hundetrainer gesagt. Also Wurfschellen, Rütteldosen, Wasserspritzpistolen, Elektroschockhalsbänder sind gerade wieder im Kommen, warum auch immer. Und die sind aber hundertprozentig verboten. Und da kriegst du auch ein Tierhalteverbot. Also wenn du damit erwischt wirst, kriegst du ein Tierhalteverbot. Da darfst du nicht mehr einen Goldfisch daheim haben.
Und zu Recht ja auch ein Stück weit.
100%.
Wenn es ja anders auch geht. Also das ist ja. Ja, ich weiß jetzt auch durch einen persönlichen Kontakt, dass du einen ganz guten Job machst. Was ist denn so dein Ziel, wenn du am Ende eines Trainings bist und sagst, jetzt habe ich vielleicht über Wochen, über Monate die beiden oder die Besitzer und aber auch die Hunde begleitet. Was ist für dich dann so ein ideales Szenario, wenn du dann quasi so das intensivere Training verlässt?
Also das ideale Szenario ist, wenn ich merke, dass die Lebensqualität von den Menschen hochgegangen ist. Wenn die einfach wieder das Lächeln im Gesicht haben, sich einfach bedanken, und das ist so das komplette Ideal. Dann weiß ich auch, dass ich den Job richtig mache, weil ich sehe es ja nicht mal mehr als Job, ich sehe es tatsächlich als Berufung. Das ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das soll mir Spaß machen. Und mir muss es Spaß machen, den Leuten irgendwie Erfolge zu geben und die Lebensqualität wieder nach oben zu bringen. Also das ist mein größtes Ziel, dass die Leute einfach wieder dran glauben, dass es auch anders geht, dass man Erfolg haben kann und dass es auch Leute gibt, die jemanden wirklich helfen und begleiten.
Und dann am Ende am besten auch alles umsetzen, sich das meiste merken von dem, was du...
Das sowieso. Da flunkern auch die Leute immer, sagen sie, ja, Hausaufgaben haben wir schon gemacht, aber nicht so viel, wie es eigentlich sein soll.
Aber das merkst du ja dann ziemlich schnell.
Das merke ich schon, aber es ist trotzdem mit einem Lächeln, und man sieht trotzdem, irgendwo machen sie was, die bemühen sich, die verändern was, und das ist ja eigentlich das. Der Kunde muss zufrieden, der Kunde muss ein gutes Gefühl haben, dann bin ich zufrieden. Das ist alles.
Und für die Zukunft siehst du ja, das habe ich ja schon rausgehört, das ist sehr positiv für die Branche, ne? Weil ich glaube, dass... Ja, wenn es immer mehr Hunde gibt, also gibt es da eine Tendenz, gibt es da Studien dazu, wie sich auch so Hundeanzahl entwickelt hat über die letzten Jahre?
Ja, Corona hat halt natürlich alles in die Höhe geschossen, auch mit diesem Dog-Sharing habe ich jetzt auch mittlerweile
was
ein paar.
Was ist das? Also das
Dog-Sharing haben mehrere Familien einen Hund, so, und dann entwickelt sich aber das Dog-Sharing ganz schnell zu die ganzen, also ich habe jetzt eine Familie gehabt, die waren zu fünft und haben einen Hund gehabt. Also fünf Familien, ein Hund, da ist halt schwierig mit Training, weil jeder irgendwie...
Das ist ja also auch für einen Hund schwierig. Das ist ja, stell dir vor, du bist ein Kind und hast 5 Familien und
genau.
Die bist du jede Woche immer bei einer anderen.
Das gibt ja. es aber. Und da ist es halt schwierig, wenn nicht alle mitmachen. Also die müssen alle an einen ziehen. Ansonsten geht es gar nicht. Und aber was sich entwickelt ist, dass diese 5 Familien jetzt 5 Hunde haben, weil die nicht klargekommen sind. Also die haben dann schnell gemerkt, okay, das geht nicht. Also es wird immer mehr und wo die Richtung hingeht, ich habe keine Ahnung. Also ich habe irgendwo das Gefühl, dass das hört auf, wenn jeder irgendwie ein Hund hat in Nürnberg.
Ja, ich habe jetzt ja unabsichtlich Kinder mit Hunden verglichen. Mhm. Fährst du das auch oft und ja. findest du es manchmal gerechtfertigt oder in manchen Aspekten oder eher?
Also ich finde es nicht schlimm, weil ich einen Hund genau als Familienmitglied sehe. Natürlich ist die Verbindung zu meinem Kind anders. Das ist mein eigenes Blut. Aber das ist ein Familienmitglied. Und bei meinem Kind habe ich auch Grenzen und ich habe Regeln. Und wenn ich die bei meinem Kind habe, warum soll ich sie nicht bei meinem Hund haben? Also ich vergleiche das oft mit Kind und Hund sogar selber. Ich sag einfach, mehr geht es mir um diese Grenzen, nicht um das Gefühl. Es gibt Leute, die lieben ihr Hund genauso wie jedes andere Lebewesen. Das ist ja im Endeffekt ein Familienmitglied. Oder mein bester Freund, der Hund ist ja immer da. Der Hund entscheidet sich ja nicht, bei mir zu sein, sondern ich habe entschieden, den Hund zu mir zu holen. Und es ist ja eigentlich wirklich so, wenn man es ganz genau nimmt, ist es, für uns ist der Hund nur ein Lebensabschnitt. Aber für den Hund sind wir das ganze Leben. Und deswegen, wenn manche Leute sich wirklich mit diesem Spruch oder mit dieser Wahrheit befassen, dann hat man eine ganz andere Verbindung zu seinem Hund.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Domenico, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir super Spaß gemacht.
Sehr schön. Schön, dass du da warst. So, das war die Folge mit Domenico und wer jetzt mehr zu ihm und zu seinem Business erfahren will, da verlinken wir entsprechendes in der Beschreibung. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne, bewertet, kommentiert überall, wo das möglich ist und folgt natürlich auch, das hilft uns sehr. Danke euch, bis zum nächsten Mal, euer Berti.